Ja, Thomas hat gesagt, Uli ist bei uns in Frutigen und ich bin hier, mein Name ist Lukas Zaug. Und Uli hat es ein bisschen einfacher, er ist dort ja aufgewachsen, aber ich fühle mich hier auch sehr zu Hause. Bei uns ist auch die erste Reihe immer leer und von dem her ist das ein bisschen wie zu Hause. Wir kommen vom Pfingsten her. Ich habe gehört, ihr habt auch einen starken Pfingstgottesdienst gehabt. Und ich möchte eigentlich da anknüpfen, bei dieser Erwartung, bei diesem Vertrauen in das Wirken Gottes. Und gleichzeitig steht Pfingsten auch für eine große Gelassenheit. Gelassenheit, weil nicht wir es sind, die irgendetwas bewegen, sondern es ist unser Gott. Er bewegt. Und ich habe einen Psalm mitgenommen, Psalm 127, und ich lade uns ein, dass wir den miteinander lesen. Es ist immer ein bisschen schwierig, als Gruppe zu lesen, aber ich gebe so den Takt vor. Und bitte lest doch mit. Es ist ein Gebet, das wir immer wieder beten sollen. Psalm 127, die ersten zwei Verse. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bemühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Vielleicht ist dir aufgefallen, zu welchem Anlass dieses Lied gesungen und gebetet wurde. Ein Wallfahrtslied. Die Gläubigen Israels waren dreimal im Jahr gerufen, nach Jerusalem zu pilgern, um dort im Tempel ihre Opfer zu bringen. Zum Passa, an Pfingsten und zum Laubhüttenfest. Und wenn wir uns das ein bisschen vorstellen, ich finde es immer wichtig, wenn wir so Hinweise haben, bei welcher Gelegenheit etwas entstanden ist, dass wir uns hineindenken. Die waren also unterwegs seit frühem Morgen. Die, die nicht Glück hatten, im Umkreis von Jerusalem zu wohnen, waren vielleicht schon Tage unterwegs, in großer Hitze. Dann hinauf die Berge nach Judäa, ins judäische Bergland. Und irgendeinmal kommt man um die Ecke oder über die Kuppe und sieht dann in der Ferne diese Stadt Jerusalem. Der Tempel, der hell leuchtet, und die prächtigen Paläste, die Salomo sich gebaut hat. Und wenn wir uns das vorstellen, die meisten Pilger lebten wahrscheinlich in irgendeinem abgelegenen Dorf, ohne Prunk, ohne schöne Häuser. Einige waren vielleicht sogar Nomaden in Zelten. Und dann dieser Blick auf diese prächtige Stadt, das muss jedes Mal überwältigend gewesen sein. Und der Gedanke, was für ein großer Bauherr muss der sein? Wie viel Macht und Reichtum muss der haben, der so etwas zustande bringt? Und dann die Mauern, die Befestigungsanlage rings um Jerusalem, die Wehrtürme. Und der Gedanke, wer möchte diese Stadt bezwingen? Und das Lied, das sie singen, ich würde fast sagen, das Lied, das Salomo sie singen lässt, reißt sie aus diesen Gedanken. Salomo hat die ersten 20 Jahre seiner Regentschaft mit Bauen verbracht. 7 Jahre am Tempel, 13 Jahre an seinem Palast und die Mauern und so weiter. Er wusste ganz genau, was es braucht, diese Gebäude zu erstellen. Und er mit seiner ganzen Weisheit und Brillanz die Verteidigungsanlage von Jerusalem konzipiert hat und gesehen hat, da braucht es noch einen Turm und hier braucht es eine Verstärkung und hier das Tor so angerichtet. Keiner wird diese Stadt bezwingen können. Er lässt ausrufen, wenn der Herr nicht diese Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Es sind nicht Menschen. Es ist nicht unser Geschick. Es ist nicht unsere Erfahrung. Es ist nicht die Gewissenhaftigkeit der Wächter. Das Red Bull, das sie noch getrunken haben, dass die Augen schön offen bleiben. Ohne den Herrn ist alle Mühe vergeblich. Ist das aufgefallen, dass in diesen zwei Versen dreimal steht, vergeblich ist es. Vergeblich. Ja, diese Pilger waren ja weder Bauherren noch Wächter. Und so wechselt im Vers 2 unmittelbar die Perspektive. Vergeblich ist es, dass ihr früh aufsteht. Jetzt ist der Bauer angesprochen, der so viel zu tun hat auf seinem Feld. Die Aussage in diesem Gebet ist, und wir können das ganz allgemein zusammenfassen, die Anstrengung, unsere, deine Anstrengung, aufzubauen, zu erhalten, der Wächter, oder die Bedürfnisse des Alltags zu decken, Sorgen, Arbeiten, ohne die wirkende Gnade Gottes. Was sagt uns die Bibel? Umsonst. Vergeblich ist es. Wenn es um unsere Karriere geht, eine Freundschaft, die du beginnst und zu bauen beginnst, unsere Pläne für die Zukunft, unsere Vorsätze, wie wir uns verändern wollen, wie wir geistlich wachsen wollen, die Entwicklung der Gemeinde, der Pfimitun. Ohne die wirkende Gnade Gottes. Wie ist es? Umsonst. Vergeblich ist es. Und das ist eine ernste Warnung, die für uns alle hochaktuell ist. Warum? Weil wir Menschen, ich glaube, die allermeisten auf dieselbe Art gestrickt sind. Wenn etwas nicht so geht, wenn sich etwas nicht bewegt, wenn etwas nicht wächst, was machen wir? Was machen wir? Wir versuchen ein bisschen stärker. Wir versuchen noch ein bisschen mehr. Wir versuchen noch ein bisschen früher aufzustehen oder ein bisschen später ins Bett zu gehen. Wir versuchen es zu bauen. Und das Wort Gottes warnt uns in aller Ernsthaftigkeit vergeblich. Da kehren wir noch einmal zurück zu unseren Pilgern. Ich habe gesagt, drei Feste im Jahr. Und wenn wir jetzt vom Pfingsten ausgehen, weißt du, da war Passa, war nicht einmal zwei Monate her. Und ich kann mir vorstellen, die mit der weiteren Anreise, zwei, drei Tage, dass der eine oder andere im Geheimen, natürlich nicht öffentlich, ist ja klar, aber im Geheimen gedacht hat, warum nicht erst gerade hier? Und ich hätte auf dem Feld so viel zu tun. Und die Mutter mit den kleinen Kindern, die gedacht hat, und wer macht die ganze Packerei? Wer denkt ans Zahnbürstli und ans Plüschtier? Und wer streicht das Picknick? Wer hat das alles geleistet? Ich hätte im Haushalt so viel zu tun. Und als ich schon mal über das nachgedacht hast, die Preise in Jerusalem. Kennst du das Prinzip Angebot und Nachfrage? Was passiert wohl, wenn alle Gläubigen des Landes auf dasselbe Wochenende hin am selben Ort erscheinen? Lauter Aktionen und Last Minute, oder? Im Gegenteil. Der bange Blick in den Geldbeutel. Wir wollten doch damit die kranke Geiß ersetzen. Wir können uns das eigentlich gar nicht leisten. Wir haben weder Zeit noch Geld für diese Reise nach Jerusalem. Haben wir diesen Blick? Und das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Dass wir in unserem Tagesalltag drin hier und da anstehen und ja so viel zu tun haben und ein bisschen früher aufstehen, ein bisschen später ins Bett und ich komme gar nicht dazu, tageslos und tschack rausjassen und schon bin ich im Auto. In seiner Gegenwart steht hier auf dieser Folie. Hat ja irgendetwas zu tun mit zur Ruhe kommen, mit Ankommen, mit einfach mal sein. Und das ist so eine Herausforderung in der Zeit, in der wir drin sind. Dass wir denken, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich habe ja die Zeit nicht. Und ich habe auch nicht die Energie. Und Kleingruppe, boah, noch einmal aus dem Haus. Und Gottesdienst, wenn endlich mal frei ist. Ich würde es so gerne auch frei machen. Wo der Herr das Haus nicht baut, ist auch diese zusätzliche Anstrengung letztlich vergebens. Ob du Schüler bist und noch einen Test lernst und denkst, ich kann es immer noch nicht, ich muss noch mal. Oder eben mit deinem Geschäft unterwegs bist. Wo der Herr das Haus nicht baut, ist diese zusätzliche Anstrengung vergebens. Lass uns ganz ernsthaft hören, was das Wort Gottes uns hier ermahnend daran erinnert. Sprüche 10, Vers 22 steht, der Segen des Herrn macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts mehr hinzu. Und es geht nicht einfach um Wohlstand, es geht nicht einfach um Überfluss, sondern es geht um unser Leben. Das ist hier gemeint. Alles, was wir am Bauen sind, da brauchen wir den Segen Gottes. Auch über unserem Wachen. Ah, wie achten wir auf unsere Gesundheit? Oder manche von uns. Und sie essen dieses und jenes nicht. Und verzichten auf das, was sie so gerne hätten. Und essen das, was sie überhaupt nicht mögen. Wie wachen wir über unseren Kindern und versuchen sie zu bewahren vor allem? Lass uns daran erinnern, wenn der Herr nicht wacht, es ist vergebens. Die Frage ist, wie können wir ausbrechen aus dieser Hektik? Was bräuchte es denn, wenn es nicht das Steigern unserer Anstrengung ist? Was ist es dann? Ich möchte noch einmal Vers 2 lesen. Da steht, vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und auch erst spät wieder euch hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Es tönt irgendwie nicht nach einer Drohung, oder? Es tönt auch nicht nach Resignation. Ja, da kann man ja halt nichts machen. Ja gut, hoffen wir, dass es gut kommt. Ich spüre hier etwas ganz anderes. Wir spüren hier eine große Zuversicht und eine Einladung, Entlastung zu finden. Ich weiß nicht, ob du diesen Eindruck teilst. Wir sind irgendwie zu einer Burnout-Gesellschaft geworden. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Aspekte, die das verstärken. Und es so eine Herausforderung machen, in dieser heutigen Zeit zu leben. Aber etwas ist mir aufgefallen. Wenn man so diese wohlmeinenden Tipps liest, schau zu dir, tu dir was Gutes, lass dich nicht vereinnahmen. Ja, das hat schon was und ist auch gut gemeint. Aber muss mal jemand fragen, der das durchlebt hat, der wird dir eines sagen. Ja, loslassen, kannst du gut sagen, aber wenn ich es loslasse, dann fällt es zu Boden und es zerbricht. Das ist ja das Problem. Lass los. Ja, und was dann? Das sind ja Sachzwänge im Hintergrund, oft verbunden mit großen Ängsten. Ich kann nicht einfach loslassen. Das ist ja der Witz. Und Gottes Einladung, wenn wir darauf achten, ist eigentlich recht nahe bei diesem Lass los und doch etwas ganz, ganz anderes. Dieser Psalm ruft uns zu, nicht einfach lass los, sondern die Einladung lautet, überlass es mir. Sehen wir den Unterschied? Also mindestens, wenn ich hier ein Glas jetzt in der Hand hätte oder eine wertvolle Vase, noch schlimmer, dann würden wir sofort sehen, was der Unterschied ist zwischen lass los, tja, oder überlass es mir. Überlass es mir ist echte, entlastende Hilfe. Schau mal, diese Pilger sind ja auf dem Weg nach Jerusalem. Sie wollen in den Tempel. Sie wollen Gott begegnen. Wörtlich steht ja hier Vers 2, denn seinem Geliebten gibt er es im Schlaf. Wir spüren hier etwas von dieser Beziehung. Dort, in seiner Gegenwart, dort, wo Gott mich hinruft, dort lädt der Herr uns ein, überlass es mir. Nicht einfach lass es los, sondern überlass es mir. Ich sorge. Und dieses Vertrauen ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich geht es dir auch so. Überlassen ist immer noch eine Herausforderung. Mir ist in den Sinn gekommen, wie Gott sich das am Anfang gedacht hat. Als das Volk Israel einzog ins Land Kanaan, gab er ihnen einen Auftrag. Er sagte ihnen, 6 Jahre sollt ihr dieses Land bebauen und im 7. Jahr, was dann? Was war im 7. Jahr? Im 7. Jahr war ein Ruhejahr. Sie sollten nur ernten, was von selber wächst. Das klingt eigentlich recht attraktiv. Aber wie ist das möglich? Wie soll das gehen? Wer kann sich das leisten? Nun ja, Gott hat etwas versprochen. Er hat gesagt, im 6. Jahr werde ich eine so reiche Ernte geben, dass es reicht für das 7. Jahr. Ich finde so als Nebenbemerkung irgendwie auch interessant, wie dieses Streben nach immer mehr und immer mehr und immer mehr anhäufen auch mit diesem Prinzip hier unterbrochen wird und gesagt wird, ihr werdet zur Ruhe kommen, das Land wird zur Ruhe kommen und es wird reichen. Wunderbar. Und genau diese Verheißung, ich werde dich versorgen, steht natürlich auch im Hintergrund von dieser Aufforderung, nicht früher und später ins Bett zu gehen, sondern zu erwarten, darauf zu vertrauen, dass Gott versorgt. Vertrauen statt mehr Anstrengung. Dazu lädt Gott uns ein. Und die Frage ist, vertrauen wir ihm? Schauen wir mal auf den wichtigsten Bereich unseres Lebens. Das Wort Gottes sagt uns, wir alle werden mal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Alles wird offenbar, jedes Wort, jeder Gedanke, was wir getan haben, was wir nicht getan haben, und wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen. Das ist ja das klassische Setting, wo wir denken, wow, da muss ich mir jetzt aber ein bisschen Mühe geben. Und bevor, dass wir da auf diese Schiene kommen, dieses sinnlose Unterfangen, eigene Anstrengung zu steigern, sollen wir uns daran erinnern, was ist eigentlich das Evangelium? Wie geht das Evangelium? Hat etwas mit dem Kreuz zu tun? Dass Jesus sagt, komm zu mir, überlass mir deine Schuld, überlass mir all das, was nicht genügt vor Gott, ich will es vergeben. Im wichtigsten Bereich unseres Lebens lernen wir eigentlich eine Lektion. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir dürfen es ihm überlassen. Und alles, was wir leben an Gehorsam, an Hingabe, am Dienst für den Herrn und so weiter, ist eine Folge von dem, was Jesus uns geschenkt hat. Es ist eine Folge und nicht eine Vorbedingung, um zu ihm zu kommen. Wir sind eingeladen, Geliebte Gottes zu sein, gerufen, in seine Gegenwart zu kommen. Ich möchte uns allen das neu in Erinnerung rufen. Und wenn du diesen Schritt noch nie gemacht hast, mach ihn heute, komm zum Kreuz und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich kann ja gar nicht selber. Und alle von uns, die diesen Vertrauensschritt gemacht haben, möchte ich eines zurufen, wenn wir das im wichtigsten Bereich unseres Lebens gemacht haben, warum nicht auch in den anderen Bereichen? Ihn wirken lassen, ihm Raum geben. Und das bedeutet keineswegs, dass ich von heute an keinen Finger mehr krümme. So verlockend es hier tönt, wir alle sind gerne im Bett, oder? Aber falls du auf die Idee gekommen wärst, aha, jetzt kann ich liegen bleiben und der Herr macht, dann musst du noch einmal lesen, weil es steht schon ein bisschen anders. Hier steht nicht, weil er baut und versorgt und behütet, ist es umsonst zu bauen und zu wachsen. Das steht hier gar nicht. Sondern es steht, es ist umsonst ohne ihn zu bauen und zu wachsen und uns zu versorgen. Das heißt, wir wollen unser Leben für unser Leben Verantwortung übernehmen. Im Reich Gottes, in unserem Leben hier, mit beiden Beinen auf dem Boden. Auch wenn sie so schön horizontal sind, sie müssen dann wieder auf dem Boden aufstehen, fürs Reich Gottes unterwegs sein, aber diese gesunde Mitte finden. Eine Mitte, wo wir so arbeiten, dass wir ganz auf Gott vertrauen. Nicht auf unser Geschick, an unseren Einsatz vertrauen, sondern auf Gott. Und dass wir so auf Gott vertrauen, dass wir ohne Furcht und Sorgen arbeiten. Das ist der Grad, auf dem wir uns bewegen. Das ist deine Berufung. Im Vertrauen auf Gott. Und wie soll das gehen? Ich möchte nochmal zurückgreifen auf Pfingsten, weil das so nah ist. Haben wir gerade erlebt, haben wir gerade durchgedacht. Was ist am Pfingsten passiert? Schau mal, die Jünger waren belastet durch einen übergroßen Auftrag. Geht und macht die ganze Welt zu Jüngern. Und sie hatten keinen Plan. Sie waren mit sich selber beschäftigt. Ziemlich belastet von diesem Auftrag. Und dann hat Jesus Folgendes gesagt. Er hat sie nicht unter dieser Last zurückgelassen, sondern er hat sie entlastet. Er hat gesagt, und jetzt wartet. Und es kommt der Heilige Geist. Und ihr werdet seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ja, das habt ihr sicher letzte Woche wirklich durchbuchstabiert. Aber das ist genau das Prinzip, wie Gott arbeitet. Aber wie wäre es umsonst gewesen, wenn sie von sich heraus versucht hätten, diese Gemeinde zu bauen, zu starten und so weiter, Jerusalem zu erreichen. Nicht einmal das hätte geklappt, geschweige denn den Rest der Welt. Und wir sehen auch an diesem Beispiel, es war dann keineswegs easy und einfach und Beine hochlagen, überhaupt nicht. Stephanus wurde gesteinigt, sie wurden verhört und so weiter, vertrieben. Paulus hat sogar mal gesagt, über meine Kräfte hat es mich gebraucht, dort in Kleinasien Reich Gottes zu bauen. Aber weißt du, wer das dann zusammengefasst hat? Und wir haben gepflanzt, ein anderer hat begossen, aber das Entscheidende ist, Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist genau dasselbe Prinzip, wie es Salomo hier gerichtet hat. Wenn du belastet bist durch Aufgaben, die dich überfordern, die deine Kraft überfordern, ich möchte dich einladen, lass dich heute Morgen entlasten. Nach bestem Wissen und Gewissen Jesus nachfolgen, klar. Mit allem, was wir haben, all in, für das Reich Gottes, klar. Aber nicht unsere Kraft und nicht unser Einsatz und nicht unsere Hingabe, sondern der Herr, er baut. Vertraue auf Gott und nicht auf dein Geschick. Und das gilt auch für uns als Gemeinde, für euch als Gemeinde, für dich dort, wo du dran bist, um Familienangehörige ringst, dass sie Jesus kennenlernen und so weiter. Überall da. Es ist der Herr, der baut. Wir dürfen uns entlasten lassen. Wir sind eingeladen, dasselbe zu tun wie diese Pilger. Was war genau ihr Ziel? Warum waren sie unterwegs? Sie waren gerufen, zum Tempel zu kommen. Sie waren eingeladen, Gott zu begegnen. Die haben noch nicht diesen weiten Weg auf sich genommen und sind dann vor dem Tempel stehen geblieben, in die erste Beiz und dann wieder nach Hause. Nein, wenn wir schon hier sind, wollen wir unserem Gott begegnen. Und das ist die Einladung. Begegnung mit unserem Gott. Das heißt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das war. Wenn alle gleichzeitig da mit ihrem Opfertier kamen, das war ja ein Lärm und ein Tumult. Und auch dieser Gestank von all den Tieren, die da verbrannt wurden. Und überhaupt nicht besinnlich. Sie ließen sich davon nicht abhalten. Da sind doch einige vorgedrückt in der Schlange und so weiter. Haben sich noch innerlich genervt. Aber sie wollten Gott begegnen. Und wir haben es so viel besser. Wir haben es so viel besser. Wir haben diesen wunderbaren Gottesdienst heute Morgen. Und wir haben den Heiligen Geist in uns, wo wir jederzeit diese Einladung, dieser Einladung folgen können, vor den Thron Gottes zu kommen und so eine Zeit in seiner Gegenwart zu erleben. Wunderbar. Lass dich entlasten. Und vielleicht spüren wir das, die Einladung, Entlastung zu suchen, zu erfahren, ist ganz eng verknüpft mit der Einladung, in seine Nähe zu kommen, in seiner Gegenwart zu sein. Und vielleicht sind wir da etwas unbeholfen, wenn du das hörst. In seiner Gegenwart, ja, was mache ich da? Einfach warten, die Augen schließen, ich weiß ja gar nicht, was beten. Nach 2-3 Minuten werde ich so irgendwie unruhig. Spüre, tue ich auch nicht viel. Aber ich möchte eine Frage zurückstellen. Geht es denn darum, dass wir genau wissen, was sagen in der Gegenwart Gottes? Oder geht es darum, dass wir irgendetwas körperlich spüren? Ist das das Wichtigste? Nein. Das Wichtigste ist die Frage, woher baust du? Fürst Otto von Bismarck, der erste Reichskanzler von Deutschland, irgendwie 1871, einer der mächtigsten Menschen seiner Zeit, großer Politiker, hat mal in einer Rede im Reichstag gesagt, der Staatsmann kann nie etwas erschaffen. Er kann nur abwarten und lauschen, bis er den Schritt Gottes durch die Ereignisse hallen hört und dann vorspringen und den Zipfel seines Mantels zu fassen. Das ist alles. Ich finde das so ein starkes Bild. Von diesem Mann, der zumindest Zentraleuropa am meisten Macht auf sich vereinte. Er sagt, wir können gar nichts tun. Wir können nur warten, bis wir erkennen, wo Gott am Wirken ist und dann uns dort anhängen. Wenn das für den gilt, weißt du was, dann gilt es für dich und mich erst recht. Erst recht. Wir können nichts selber schaffen, denn es ist umsonst. Aller Einsatz, alle Brillanz, es ist umsonst, es hat keinen Bestand. Wir können nur abwarten und lauschen und dann vorspringen und seinen Zipfel fassen. Und wie geht das? Ja, das ist jetzt die Frage, die ihr beantwortet haben wolltet, oder? Wie geht das? Wie erkenne ich, wo Gott baut? Und das bringt mich jetzt echt ein bisschen in Verlegenheit, weil ich glaube, es gibt hier kein Rezept. Es gibt keine Patentantwort für jede Situation, kein Fünf-Schritte-Plan. Aber ich glaube, es hat etwas mit diesem Thema zu tun, in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart. Es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft, es geht um Zeit vor unserem Gott. Darum geht's. Und ich möchte uns einmal mehr an die Einladung Gottes erinnern. Jesus Christus, der sagt, bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. In seiner Gegenwart. Ein entscheidender Hinweis aber gibt uns unser Bibeltext. Das war unser Tandem und ich zeige dieses Bild mit ein bisschen Nostalgie, weil es war so ein schöner Oldtimer mit Chromstahl und so weiter. Und als wir dann nach Frutigen gezogen sind, haben wir gemerkt, die Übersetzung schafft es nicht hoch. Und die Bremsen sind viel zu schwach, um heil wieder runterzukommen und mussten das verkaufen. Tandem ist nämlich super, man kommt so gut vorwärts. Man hat Kräfte für zwei, aber Widerstand für einen. Das ist echt top. Und man kann erst noch die ganze Zeit miteinander sprechen, wenn man schön hintereinander ist. Es gibt nur eine Herausforderung auf einem Tandem. Alle die schon mal das versucht haben, weißt du was? Beide wollen vorne sitzen. Weil vorne ist ja klar, der kann bestimmen, was durchgeht und wie schnell und so weiter. Und der hinten, was hat der zu tun? Er sorgt für Vortrieb. Warum wollen beide vorne sitzen? Weil wir Menschen so sind. Weißt du was? Es geht nicht nur beim Tandem so. Es geht in unserem Leben, ist das unsere Herausforderung. Wenn wir noch einmal unseren Vers lesen, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Wer sitzt vorne? Wer sitzt vorne? Wie oft suchen wir die Gegenwart Gottes, damit er unser Tun segnet? Hand aufs Herz, ist das nicht oft so? Wir wissen genau, was durchgeht. Und jetzt suchen wir die Gegenwart Gottes, damit er unser Tun segnet. Dieses Gebet hier ist so heilsam, weil es uns einlädt, das umzukehren. Die Gegenwart Gottes zu suchen, um zu erkennen, was er tun will. Ich möchte uns einladen, dass wir mit diesem Gedanken ins Gebet gehen. Und uns einfach unserem Gott weihen. Uns ihm hinstrecken. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Es geht nicht darum, sich auf der Couch ein bequemes Leben zu machen. Das ist überhaupt nicht die Idee hier. Es geht darum, dass Gott uns nicht belasten will über unsere Kräfte. Und wir uns nicht belasten sollen über unsere Kräfte. Wir dürfen es Gott überlassen. Aber das alles beginnt damit, dass wir erkennen, woher baust du? in seiner Gegenwart. Lass uns beten miteinander. Jesus, ich danke dir, wie du uns hier begegnest in diesem Gebet, ist so heilsam und so freisetzend. Du erinnerst uns daran, dass wir so vieles nicht in unserer Hand haben. Und egal wie viel Energie und Power und Kopf durch die Wand wir da hineinstecken, es ist umsonst, vergeblich ist es. Du wirst uns vor dem bewahren, Jesus. Und ich möchte dich, Jesus, bitten, dass du genau in diesem Moment uns jetzt dienst. Wenn wir so auf dich ausgerichtet sind, du mit deinem Heiligen Geist zu unserem Herzen sprichst und uns auch diese Bereiche aufzeigst, wo wir zwar viel Einsatz zeigen, aber es nicht das ist, was du möchtest. Ich bitte dich, dass wir heute Morgen in diesem Gottesdienst Entlastung erfahren dürfen. Halleluja, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, deine Gegenwart zu suchen. Wir wollen dieses Tandembild vor Augen haben und sagen, Herr, lenke du. Ich will hinten Platz nehmen und mit meiner ganzen Kraft, mit meinen Gaben, die du mir anvertraut hast, mit allem, was du mir gegeben hast, ich will mithelfen, dein Reich zu bauen. Aber du kennst die Richtung. Du gehst voran. Ich will dir nachfolgen. Wenn das dein Wunsch ist, dann sag das Jesus und weihe dich so, heute Morgen ganz neu, ihm zu dienen.